Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
Hallo zusammen. In dieser Episode möchten wir euch nach Nordafrika entführen und zwar nach Marokko. Dort haben wir vor einigen Jahren mit der Familie eine Rundreise unternommen. Wir sind gestartet in Marrakesch und sind dann weitergefahren mit dem Mietwagen über den Hohen Atlas, haben Orte besucht wie Ait Ben Haddou, Ouassassat oder Sagora, haben kleinen Abstecher in die Sahara unternommen und sind dann wieder an den Atlantik gefahren, nach Agadir, Tagazout, Essaouira, um dann zurück nach Marrakesch zu fahren. Und in dieser Episode wollen wir uns aber erstmal um Marrakesch kümmern.
Für uns war es das erste Mal in Nordafrika oder überhaupt zu viert in Afrika und das ist total faszinierend, nach nur so kurzem Flug plötzlich mittendrin zu sein, im prallen orientalischen Leben, im Gewusel der Altstadt von Marrakesch. Wir haben uns da ein paar Tage lang einfach treiben lassen und geguckt, was passiert und ja, wir haben da sehr viele sehr exotische Eindrücke gesammelt und davon wollen wir heute in dieser Folge berichten. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Bevor wir euch jedoch mitnehmen nach Marrakesch, möchten wir euch von einem ganz besonderen Kunsterlebnis berichten. Und zwar von Culture Espace und Phoenix de Lumière, Supporter dieser Episode. 2018 eröffnete Culture Espace in Paris das Atelier des Lumières, das erste Zentrum für immersive Kunst. Und nach Standorten Amsterdam, New York und Seoul wird es nun höchste Zeit, dass es auch eine solche Ausstellung in Deutschland gibt. Die gute Nachricht ist, am Samstag, den 28. Januar 2023 ist es soweit. Dann wird mit Phoenix des Lumières das erste digitale Zentrum für immersive Kunst bei uns in Deutschland eröffnet. Und zwar in Dortmund in einer sehr außergewöhnlichen Location.
Ja, und zwar gibt es dort eine alte Industriehalle, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Gasgebläsehalle für die Hochöfen des Stahlwerks Phoenix West genutzt wurde. Und in dieser Halle präsentiert sich Phoenix de Lumière mit 13 Meter hohen Wänden und einer Grundfläche von 2200 Quadratmetern. Und für ein emotionales Raum- und Klangerlebnis sorgen Videoprojektoren, 28 Lautsprecher, 10 Subwoofer, die großflächig die Bilder und Werke auf 5600 Quadratmeter Projektionsfläche werfen. Das klingt auf jeden Fall schon mal super imposant.
Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was genau erwartet euch denn dort eigentlich als Besucherin und als Besucher? Bei Phoenix des Lumières können wir als Gäste immersive Kunst erleben. Das heißt, wir tauchen tatsächlich mit allen unseren Sinnen in die Kunst ein. Wir erleben die Werke berühmter Künstler in einer völlig neuen Art, einem historischen Gebäude und dazu anspruchsvoll in Ton und Bild digital inszeniert. Durch aufwendig programmierte digitale Projektionen werden die Kunstwerke auf riesige Wände projiziert und musikalisch untermalt. Dadurch entfalten sie eine lebendige Wirkung und die Distanz zum Kunstwerk löst sich komplett auf. So werden wir selbst Teil berühmter Gemälde und erleben sie aus ganz neuen Perspektiven.
Natürlich gehört auch die passende musikalische Untermalung dazu, die ein ganz entscheidender Bestandteil dieser Inszenierung ist. Durch das Zusammenspiel von Malerei, Musik und Architektur des Gebäudes entsteht ein Gesamtkunstwerk, das die Menschen in seinen Bann zieht und in eine ganz andere Welt entführt. Insgesamt gibt es zum Start von Phoenix de Lumière 3 Ausstellungen zu besuchen. Zu sehen gibt es die Kunst aus einem Jahrhundert Wiener Malerei mit Werken von Gustav Klimt und des Malers und Architekten Friedensreich Hundertwasser, sowie experimentelle zeitgenössische Kunst des türkischen Produktionsstudios NOLAB.
Neben der Ausstellungshalle gibt es für die Besucherinnen und Besucher übrigens auch Bildungsbereiche und auch 2 Selfie-Räume. Und wie gesagt, los geht's schon am 28. Januar. Wir werden uns dann auch definitiv auf den Weg nach Dortmund machen an dem Tag zur Eröffnung und sind schon super gespannt drauf, Phoenix des Lumières einmal selbst zu erleben. Weitere Infos über die Ausstellung und auch den Ticketverkauf findet ihr auf der Website www.phoenix-lumière.com.
Ja, Jenny, du hast es ja eben schon gesagt, ein relativ kurzer Flug, ganz konkret, 4 Stunden sind wir geflogen von Düsseldorf nach Marrakesch und dann bist du plötzlich da angekommen und denkst dir, wow, jetzt geht's ab.
Jetzt sind wir da.
Genau. Und das Blöde war, das habe ich mir auch gedacht, habe aber in meinem Reiseplan-Wahnsinn so ein bisschen übermotiviert uns direkt einen Mietwagen gebucht, weil wir wollten ja eine Rundreise unternehmen. Ich habe aber vergessen, dass wir die ersten 3 Tage in Marrakesch bleiben und wir da, nicht wirklich einen Mietwagen brauchen. Dummerweise hatten wir den jetzt an der Backe und haben dann, nachdem wir das Gepäck abgeholt haben am Flughafen, unseren Mietwagen entgegengenommen. Und da erinnere ich mich noch an eine sehr amüsante Episode, denn es war so, wir haben einen Dacia Logan bekommen und der Herr von der Mietwagenfirma kam dann so mit diesem Zettel an und machte halt überall so Kreuze, wo der Wagen eine Macke hat. Jetzt hatte der Wagen aber gefühlt überall Macken.
Das war nicht das neueste Modell.
Genau, und dann habe ich da gesagt, mach doch einfach ein riesiges Kreuz auf deine Skizze, das fand er nicht so witzig, aber der war wirklich so.
Das war schon mal das erste interkulturelle Fettnäpfchen, genau, das wir getreten sind.
Ne? Aber gut. Ist ja auch beruhigend, dann hat er lieber ein paar Macken mehr, da kann ja nichts passieren, weil eine Macke mehr oder weniger ist nicht so wild. Dann sind wir losgefahren, es ist nicht wirklich weit vom Flughafen nach Marrakesch rein, es ist aber auch völlig bescheuert. Also ich hatte mir vorher eine Skizze gemacht, gemerkt, so pass mal auf, jetzt geradeaus, dann der Kreisverkehr links und dann irgendwo rechts und dann kommt dann die Medina, die Altstadt und dann müssen wir irgendwo parken, denn wir hatten irgendwo in der Medina halt unsere Unterkunft gebucht. Das ging auch soweit ganz gut, bis wir dann plötzlich abgebogen sind und ja, der Verkehr von allen Seiten auf uns zuströmte und ich dachte nur, um Gottes Willen, ich hatte völlig die Orientierung verloren. Ne? Wir saßen im Auto und dachten,
Und wir kamen uns so ein bisschen vor, da war doch so ein Kreisverkehr wie die Griswolds in, wie heißt der Film nochmal, wo die diese Ami-Familie ihre Europa-Rundreise machen und dann immer in Paris immer aus diesem Kreisverkehr beim Arc de Triomphe nicht mehr rauskommen. Und so ein bisschen ging es uns auch und ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es ja nicht nur Autos, die da fahren, sondern es gibt Eselkarren, Fußgänger, Tiere, Lastwagen,
Fahrradfahrer,
ich weiß alles, was man sich vorstellen kann. Und wir mittendrin. Und Andi ist schon, ich würde mal sagen, ein fortgeschrittener Autofahrer, schon in vielen Orten der Welt gefahren. Du fährst ja noch ein bisschen häufiger als ich. Und trotzdem würde ich mal sagen, war das schon eine kleine Herausforderung, oder?
Ja, es kam so von 0 auf 100 plötzlich. Ja. Ne? Du biegst ab und schon bist du einem Trubel. Und ich dachte nur, wir müssen irgendwie aus diesem Kreisverkehr herauskommen und einen Parkplatz finden. Alles weiter wird sich ergeben. Also habe ich mich dann hinter dem nächsten Eselkarren rechts eingeschert, bin rausgefahren. Und da sah ich dann auch schon in kurzer Entfernung ein Schild Parkplatz. Und da sind wir hingefahren.
So ein handgeschriebenes, ne?
Genau.
Übrigens.
Ne? So, und da waren dann so ganz viele emsige Parkwächter. Die haben uns dann gewunken, gesagt, hier können da reinfahren. Und im Endeffekt war das einfach nur so ein Brachland
so
zwischen den zwei
Ofen.
Ne? Ja. Wir dachten so, boah, ist das wirklich so okay? Dann haben wir da geparkt, unsere Sachen ausgepackt, haben gefragt, wo ist denn hier der Jemaa el Fnah? Das ist der große, berühmte Platz und so das Zentrum Marrakeschs, weil von da aus geht's dann los und da kann man sich so ein bisschen orientieren. Die meinen, ach, der ist nur ein paar Meter entfernt. Haben auch gedacht, ja, okay, wirklich, weil wir hatten komplett die Orientierung verloren. Aber die Jungs, die waren ganz entspannt und haben uns routiniert, wie gesagt, eingewiesen und dann unser Gepäck aus dem Wagen geholt und ja.
Und wir dachten nur so, okay, werden wir diesen Dacia Logan jemals wiederfinden? Werden wir diesen Parkplatz überhaupt wiederfinden? Der wurde dann in so einer hinterletzten Ecke geparkt. Und das meinten wir eben mit, man kommt da an nach kurzer Flugzeit und landet dort, fährt in diese Altstadt und plötzlich ist man so wirklich mittendrin von 0 auf 100 und sagt sich dann so, okay, lassen wir uns mal drauf ein. Ne? Und es passierten dann auch so Dinge wie, während das Auto geparkt wurde, holte dieser eine Parkwächter irgendwie aus seiner Hosentasche, also es war so 38 Grad warm, und ich so, Gott, was kommt denn jetzt? Kramte er so aus den Tiefen seiner Hosentasche so ein Nüsschen hervor.
So ein Nüsschen.
Und strahlte uns an und bat uns diese Nüsschen an. Und normalerweise hätte man zu seinen kleinen Kindern gerufen, so, nein, ist das bloß nicht. Man weiß ja nicht, wie lange das schon in dieser Hosentasche war. Aber wir wollten ja auch nicht unhöflich sein und haben das da gegessen. Die waren auch wirklich ganz lecker. Wahrscheinlich hatten wir einfach Hunger. Und ja, so ging das dann weiter. Also
ich
wenn
bin
man einmal
entkommen.
Da ist, ja,
ich
genau.
Hatte mich
zeitgleich, du durftest das Auto parken.
Verhandelt, weil es ging ja darum, wie kommen wir mit Gepäck jetzt zu unserer Unterkunft. Aber auch da war der patente Marrakesch-Einwohner, er hatte da eine Idee. Und zwar kam da direkt einer um die Ecke mit so einem Handkarren. Und da waren schnurstracks, zack, zack, wurden unsere Koffer da reingepackt.
Ja, und nicht nur die Koffer.
Die beiden Jungs auch. Und dann marschierte der schon los und wir hinterher. Und ne, da saßen die Jungs da in diesem Handkarren und wurden so von diesem Herrn durch Marrakesch geschoben. Und ich habe noch gerufen, hier, wir haben eine Riad, also ein marokkanisches Haus in der Medina. Das ist oftmals mit so einem Innenhof. Das war so unsere Unterkunft. Dummerweise hatten wir die über Airbnb gewohnt, was jetzt nicht so schlimm ist, aber diese Unterkunft hatte keinen Namen. Da hieß es einfach nur, die Überschrift hieß So Cheap, So Chic, Riad with Pool. Und
Das haben wir dann gesucht.
Genau.
Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz einhaken, falls ihr unsere Jungs als Teenager in Erinnerung habt. Als wir in Marokko waren, waren sie noch ein bisschen kleiner. Das war die letzte Reise, die wir außerhalb der Schulferien unternommen haben.
Stimmt. Im Mai,
also eine Reisezeit, die man mit schulpflichtigen Kindern leider nicht mehr hat, es sei denn, man kommt aus Süddeutschland und hat irgendwie 2 Wochen Pfingstferien oder sowas. Also wir haben das schon lange nicht mehr. Das heißt, unsere Jungs waren damals 6 und 3.
Genau.
Genau. Und passten eben noch ganz gut in diesen Handkarren.
Genau. Und als sie uns dann wieder fragten, wie ist der Name eures Riads? Aber ich dachte, oh Mist, ja, das ist so cheap, so schick, das ist ja jetzt kein Name. Aber ich dachte, okay, die Besitzer heißen so und so. Und dann wussten sie Bescheid, dann rannte er los. Und dann waren wir tatsächlich nach 2 Minuten auf dem Jemaa el Fna und haben schon mal diesen ersten Eindruck bekommen von diesem sagenumwogenen Platz. Da sind wir halt drüber gehastet, weil dieser Kollege halt so ein Tempo vorgegeben hat. Und dann sind wir irgendwo in diesen Gassen der Medina verschwunden. Und ich dachte, merkt ihr das, wie wir zurück zum Platz kommen. Und irgendwo dann links, rechts abgebogen, Gasse hier und da. Und plötzlich standen wir vor einem Tor. Da wurde geklopft.
Was die Tür wir ging alleine auf. Niemals
Nein,
gefunden hätten.
Es gibt ja auch nicht wirklich so klassische Straßennamen oder so. Und da war auch kein Schild außen dran. Es war einfach nur ein Tor. Da gingen wir rein und waren in einem wunderschönen Innenhof mit dem besagten Pool. So cheap sah es jetzt nicht aus, aber so schick schon.
Und cheap war es, ne, auch.
Bananenstauden, Palmen in der Mitte. Und dann wurden wir erstmal willkommen geheißen, hatten so ein Doppelzimmer gehabt, ne, mit 2 Betten, so mit einem großen Fenster zum Innenhof. Und da haben wir uns erstmal niedergelassen und gedacht, ach, das ist aber echt ganz cool hier.
Ja, und das Coole ist auch bei diesen Riads, es war, wie gesagt, fast 40 Grad und da drin aber so schattig in diesem Innenhof. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben da total gut geschlafen und morgens in der Dämmerung zwitscherten total viele Vögel in diesem Innenhof. Und da hat uns dieses Vogelkonzert geweckt und das war echt toll. Dann sind wir frühstücken gegangen, wir hatten verschiedene Dachterrassen und auf diesen Dachterrassen bekam man das Frühstück. Oder in dem Innenhof, ne? Das konnte man entscheiden. Wir waren meistens oben auf der Dachterrasse und da hat man diesen sagenhaften Blick über diese ganze Stadt, über dieses Gewusel an Gassen und Straßen und Altstadt und Märkten und was es da alles gibt. Und dieses schöne Licht, ne? Dieses Licht am Morgen. Und das war einfach total, ja, zauberhaft, diese Atmosphäre dort. Das war echt toll. Und der Pool, den dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen als, also ich konnte da keine Bahnen schwimmen.
Ach.
Aber mit den kleinen Jungs war das ganz super zum mal Füße abkühlen oder mal kurz ins kalte Wasser eintauchen. Das hatte eher was von so einem orientalischen Bad oder so Hammern-Style war das. Aber zum Auftauen und nicht Auftauen, zum Abkühlen von der Hitze war das super. Und wir sind dann auch, während wir in Marrakesch unterwegs waren, da in der Altstadt, immer wieder zwischendurch mal in dieses Riad zurückgekehrt, um uns so ein bisschen abzukühlen, Pause zu machen. Und die hatten da so Tischchen, konnte man sich dran setzen, was trinken. Das war ein super Ausgangspunkt.
Ja, genau. Und wie du ja schon gesagt hattest, also Marrakesch ist ja eigentlich auch erstmal die Medina, die Altstadt. Das ist das Faszinierende. Da sind wir natürlich dann auch losgestiefelt und haben ja ganz neugierig diese Gegend erkundet. Und das ist halt ja schon was einen sofort in seinen Bann zieht. Ja. Diese orientalische Atmosphäre, das quirlige, laute Leben, diese Gerüche, die Musik. Es ist unheimlich aufregend und total interessant. Und ich glaube, wir beide waren auf jeden Fall erstmal total geflasht. Die Jungs waren so ein bisschen skeptisch, weil es plötzlich so wuselig war. Wir hatten noch so einen kleinen Buggy mit, den wir den Matto transportiert hatten. Ne? So, und die haben erstmal geguckt, oh wow, wo sind wir denn hier gelandet?
Denen
und
war das, glaube ich, am Anfang so ein bisschen too much.
Ja, ja, genau. Und das ist halt, ja auch, wie gesagt, ein Trubel. Da sind die geschäftigen Einheimischen, die rennen da rum und die tragen ganze Hausstände auf ihren Schultern. Es gibt so kleine Karren, Mopeds, Eselkarren und so weiter. Also es gibt hier immer irgendwas, was da so rumläuft. Und wir sind einfach so die erste Zeit einfach mal so ein bisschen lang gelaufen, so durch die Gassen und ja, haben es genossen, das aufgesogen.
Ja, und viel anderes haben wir auch eigentlich gar nicht gemacht in Marrakesch, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Es war dafür, dass eigentlich noch Mai war, also eigentlich noch Frühling, war es irgendwie doch heißer als gedacht und die Durchschnittstemperatur, die im Reiseführer angegeben war. Und da die Jungs auch noch relativ klein waren, hatten wir jetzt nicht so einen Riesenplan an, keine Ahnung, wir gehen in Museum X und Moschee Y, sondern wir haben es genossen, uns einfach so treiben zu lassen. Und ich finde, das passt auch zu Marrakesch, ne? Dass man einfach dieses trubelige Leben sich einfach drauf einlässt und mal guckt, was passiert und sich durch diese Altstadt, durch diese Gassen schlendern treiben lässt und gar nicht weiß, wo man rauskommt. Und ja, so haben wir das auch gemacht.
Ja, und dann passiert schon alles von ganz allein. Also man kommt unheimlich schnell mit den Menschen ins Gespräch, beziehungsweise die Menschen mit einem selbst, weil sie sehen natürlich, ich weiß auch nicht warum, dass wir nicht von dort stammen. Warum? Und dann wirst du halt angesprochen. Dann hören sie, ach guck mal, ihr seid Deutsche. Ja, hör mal, das ist ja super. Deutschland, ich liebe Deutschland, Bayern München, Mario Götze. Und dann merkte man, das Ganze war nach dem WM-Sieg 2014, weil ich kenne es von früheren Reisen, wenn man als Deutscher identifiziert worden ist, da kam immer sofort Lothar Matthäus und seit 2014 war es Mario Götze. Und dann haben wir gesagt, ja toll, tralala. Und dann hatten sie einmal erzählt, hör mal super, wir lieben Deutschland, wir haben auch Verwandte in Berchtesgaden. Und das war tatsächlich interessant, weil so ungefähr jeder, den wir dort kennengelernt hatten, hatte Verwandte in Berchtesgaden. Jetzt war mir das gar nicht so bewusst, dass es dort so eine große marokkanische Community gibt. Oder es war halt einfach nur ein Ort, den sie halt immer so ins Spiel brachten, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir fanden es auf jeden Fall sehr amüsant.
Auf jeden Fall immer Berchtesgaden.
Ja, genau. Also Berchtesgaden, die große marokkanische Community. Und so haben wir auch einen Herrn getroffen, der uns anbot, mal so ein bisschen Marrakesch zu zeigen und uns inmitten dieses Gerberviertel zu nehmen, ne? Dieses Färberviertel, wo man so Lederware färbt und ne, so und
dann was haben wir übrigens tierisch stinkt.
Ja, das stinkt echt nicht.
Aber
so.
Aber es ist interessant zu sehen. Also der hat uns irgendwie so unter seine Fittiche genommen und ja, es war immer so eine Mischung aus Skepsis, so okay, wer will uns jetzt was andrehen, wer will uns was verkaufen, wo geraten wir jetzt hier hinein und andererseits war es aber auch so interessant und spannend und alleine kann man viele Situationen einfach nicht so einschätzen, was ist das jetzt oder ne, kann da nicht so hinter die Kulissen blicken. Wir haben gedacht, ach komm, wir gehen jetzt einfach mal mit. Und dann ging es irgendwie so weiter, so ja, da ist mein Onkel und ich nehme euch noch mit zu meinem Onkel und das ist der Cousin vom Schwager oder keine Ahnung was. Und so ging es dann die ganze Zeit weiter.
Genau, wir sind ja schon viel Reise und wir haben uns gesagt, auf jeden Fall, also wir wollen Marrakesch erleben, wir wollen aber nicht so in diese Touri-Falle reintappen, dass wir irgendwann in so einem Teppichladen landen und dann uns irgendwie so einen Berberteppich kaufen müssen. Also das auf gar keinen Fall. Aber dieser junge Herr, der erschien uns vertrauenswürdig und dachte, ja, okay, komm, wir haben ihm dahinter auch so ein kleines Trinkgeld gegeben, weil er uns halt eben dieses Gerberviertel gezeigt hat.
Das war auch echt interessant, ja, ne, das zu sehen. Also wie die das Leder trocknen, färben und alles an der frischen Luft draußen in so Becken. Es stinkt tierisch und ja, das würde man sonst gar nicht so finden. Nee, ne? Also es war schon interessant, dass er uns das gezeigt hat.
Aber was mich dann doch irgendwie im Nachhinein fuchst, und ich weiß echt nicht, wie er das geschafft hat. Wir standen plötzlich in einem Teppichladen. Ja. Und dann haben sie uns Teppiche gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie ist das passiert?
Das ging irgendwie alles so schnell. Man wurde immer so weitergereicht oder dann wurde irgendwie dem, der an der nächsten Ecke stand, schon mal eine Info gegeben. Ja, da kommt Touri-Familie kommt. Ja, und dann sitzt man halt in so einem Teppichladen und denkt so, scheiße, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Du willst keinen Teppich kaufen, du willst aber auch nicht unhöflich sein. Dann sitzt du da und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, es geht nur mit der sehr deutlichen, freundlich, aber bestimmten Tour, dass man dann irgendwann sagt, so nein, danke, wir machen noch eine Rundreise, wir können das gar nicht transportieren, wir wollen keinen Teppich, auf Wiedersehen.
Ja, dann war es aber so auch ähnlich, okay, ne? Und dann standen wir wieder vor der Tür, aber zum Glück hatte der junge Herr ja noch eine Schwester und ja, die hatte genau. so einen kleinen Laden so mit allerlei Kräutern, Gewürzen für so alle möglichen Wehwehchen.
Quacksalberladen, ja, ja genau.
Und da hast du dann auch, da haben wir irgend so ein Pulver gekauft, so ein
ja,
Tee.
Ja, irgendwie ne? hatten wir dann doch so ein bisschen schlechtes Gewissen und dachten, okay, dann, wenn es schon kein Teppich ist, dann könnten wir hier wenigstens so ein paar Kräuterpasten,
also
Salben
schwarze
kaufen.
Körner, ne, die man so gegen Migräne so nutzt.
Ja, du hast sogar behauptet, dass es gegen deine Migräne geholfen hätte.
Habe ich die jemals benutzt?
Ja, damals schon.
Okay.
Und das waren so wie so Eukalyptus, das hat irgendwie so nach Eukalyptus oder so gerochen, oder so ein bisschen wie Tigerbalsam oder so. Und das sollte man sich dann, weiß ich gar nicht, daran riechen oder
ich
irgendwie
weiß
so.
Nicht. Irgendwas.
Auf jeden Fall, wir haben da noch so ein Kilo davon oder so mit nach Hause geschleppt. Nein, nicht ein Kilo, es war so ein kleines Tütchen und ich glaube, hier haben wir es dann nicht mehr so oft.
Ich habe es seitdem nicht mehr gesehen. Aber
vielleicht finden wir es noch.
Um das Ganze jetzt wieder aufzuheben, es gehört aber auch ein Stück weit dazu, dass du halt in Marrakesch sich so treiben lässt und dann in irgendeinem Teppichladen landest oder dir komische Gewürze kaufst oder Kräuter, die gegen alles Mögliche helfen. Also es war dann auch authentisch und wir haben es dann mit Humor genommen, ja. Und haben dann uns wieder auf den Weg zurückgemacht zum Jemaa el-Fnah. Und wenn man sich jetzt dieses ganze Gewirr an kleinen Gassen vorstellt, dann ist es immer hilfreich, dass es so diesen zentralen Punkt gibt und da gibt es immer Schilder zum Square, also zum großen Platz, und alle Wege führen quasi zu diesem Platz.
Ja, das ist selbst dann ganz wenn man hilfreich. Ihn nicht finden, also selbst wenn man kein Schild sieht, kann man jeden fragen. Ne? Also der Platz ist wirklich so zentraler Zufluchtsort und den findet man immer.
Ja, dann waren wir halt so geübt, dass wir uns jetzt gesagt haben, dann geben wir uns jetzt die volle Dröhnung Marrakesch. Wir gehen in die Souks, also diese Märkte, die es da halt gibt. Und das war auch auf jeden Fall interessant. Das ist eigentlich ein Highlight, ein absolutes Muss, wenn man da halt ist in Marrakesch. Man muss aber auch so ein gewisses, ja, eine gewisse Gelassenheit haben, wenn man mit kleinen Kindern da durchgeht, weil die haben nicht so viel Spaß, beziehungsweise sind dann auch irgendwie, ja, so weniger interessiert an der ganzen Geschichte. Ne? Ja,
ich kann mich noch erinnern, dass Milan, unser damals Sechsjähriger, nur sagte, ich hasse Nachtmärkte. Die hatte er noch aus Thailand in Erinnerung. Ja. Das war für ihn so eine Erinnerung daran. Also so Märkte, wo man dann stundenlang drüber schlendert und die Erwachsenen das ganz toll finden und die Kinder denken so, oh, ich will hier nur weg. Und dann haben wir versucht, irgendwie so ein Zwischending zu finden, dass wir da nicht zu lange bleiben, und haben denen auch irgendwann mal so eine Holzklapperschlange oder sowas gekauft.
Damit sie ruhig sind.
Dass sie auch ein bisschen Spaß hatten. Genau. Also man muss mal gucken, dass man da, und ich meine, es wiederholt sich auch so ein bisschen, ne? Also was da angeboten wird an Schnitzerei, Handwerk, Kräuter, weiß ich nicht was. Da muss man ja jetzt nicht 5000 Gassen angucken, sondern es reichen vielleicht auch 100.
Aber es ist einfach schön, sich das mal anzuschauen. Die Gassen sind teilweise überdacht, ne? Sind so sehr eng und verwinkelt, und ein Laden reiht sich an den nächsten. Man geht da halt so durch und schaut sich das halt so an. Ne? Und dann braucht man auch so ein bisschen Geschick im Handeln. Und das fand ich dann irgendwann so ein bisschen nervig, weil wenn du irgendwie was gesehen hast, dann fragst du mal, was soll denn das kosten? Weil es gibt natürlich keine Preisschilder. Ja, dann bist du halt schon gefangen und dann geht's halt los. Und dann wirst du die Leute auch nicht mehr los. Und dann denkst du, ach, warum habe ich bloß gefragt? Ich wollte diese Vase eh nicht kaufen.
Also man sollte wirklich nur fragen, wenn man echtes Interesse hat, es sei denn, es macht einem Spaß.
Genau, also lieber mal kurz vorbeigehen, scannen, ne? Und wenn man wirklich Interesse hat, dann kann man nachfragen, dann geht's los, aber nur einfach so, das hält halt unheimlich auf, und dann bist du gefühlt alle 2 Meter in irgendeiner Diskussion, in irgendeiner Verhandlung, und dann bist du hinterher wieder erleichtert, wenn du aus den Zugs rauskommst und es geschafft hast, ohne Kamel aus Porzellan oder Ton und irgendwelchen Gefäße, Schüsseln und so weiter, da lebendig wieder rauszukommen.
Ja.
Ja, aber es ist auf jeden Fall total spannend. Es gibt ja auch so unheimlich viele Eindrücke, verschiedene Farben, die Stoffe, es gibt Lederschuhe, es ist alles irgendwie völlig irre. Ne? Und aber wir haben uns dann erstmal belohnt, und die Jungs vor allen Dingen mit einer Runde Eis, denn die Souks, ja, waren ein wenig anstrengend, aber lohnenswert.
Genau, und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt haben wir die Medina geschafft, wir haben die Souks geschafft, jetzt trauen wir uns auf den Jemaa el-Fnah, auf den Platz. Und den kennt ihr vielleicht von Bildern, so ein riesengroßer Platz, der sich über den Tag hinweg immer wandelt, also wo abends zum Beispiel so Garküchen aufgebaut werden und die Leute draußen essen, riesen Trubel herrscht, und tagsüber sind da so Art Gaukler mit Äffchen, mit Schlangen, mit, ne, überall kann man was kaufen, kriegt irgendwas dargeboten, also da ist wirklich das pulsierende Leben. Und es macht einfach Spaß, da rumzuschlendern und sich dieses Treiben mal anzuschauen. Das kann man auf dem Platz, man kann aber auch, es gibt da ganz viele Cafés und Restaurants an den Seiten. Da kann man sich auch im ersten Stock, im zweiten Stock auf so Terrassen setzen, sehr leckere Säfte trinken. Zum Beispiel haben wir da zum ersten Mal in unserem Leben Avocadosaft getrunken,
der sehr, sehr lecker war.
Also sehr sämig, ist eigentlich eher eine Mahlzeit, fast eher als ein Getränk. Und von dort aus kann man sich dieses Treiben auch herrlich anschauen. Es macht einfach unheimlich viel Spaß.
Ja, also ich fand es tatsächlich sogar entspannter, sich oben auf diese Terrassen zu setzen, da was zu essen. Dann hast du diesen Platz, der dir so zu Füßen liegt. Das ist doch wirklich eine schöne Sache. Und ich wollte noch sagen, also der Platz Jemaa el-Fnah, das ist also der zentrale Platz in der Medina. Und der Name bedeutet Versammlung der Toten. Denn da wurden früher nach Exekutionen die Köpfe der Hingerichteten ausgestellt und zur Schau gestellt. Ja, und heute ist natürlich deutlich friedlicher. Man sieht keine Köpfe. Und es ist, wie du sagtest, das quirlige Leben.
Genau. Und auch da muss man so ein bisschen aufpassen, was man da angedreht bekommt. Also zum Beispiel, was unsere Jungs sehr spannend fanden, gab es so Schlangenbeschwörer. Und schwuppdiwupp, wenn man da mal ganz kurz eine Sekunde stehen bleibt, hatte der Andi plötzlich so eine Python um den Hals.
Das war eine Kobra, ich weiß es gar nicht mehr.
Es war Python. Auf jeden Fall eine große, schwere Schlange. Und ich, Idiot, habe auch noch ein Foto davon gemacht.
Großer
das
Fehler.
Foto kostete dann umgerechnet 20 Euro. Ich glaube, wir haben es dann auf 10 runterhandeln können. Und so ging das dann weiter.
Genau, also man muss sich darauf einstellen. Es ist natürlich klar, dass sie das nicht umsonst machen, so, aber es ist halt immer dieses etwas, man fühlt sich so ein bisschen überrumpelt. Wenn man halt vorher klar weiß, was erwartet einen, dann ist es vielleicht einfacher. So ist natürlich immer so ein bisschen Abenteuer und so ein bisschen nerviges Verhandeln immer wieder. Deswegen, also ich fand jetzt für ein Foto mit so einer Schlange um den Hals 20 Euro tatsächlich ein bisschen viel. Da haben wir mit denen ein bisschen diskutiert. Aber ich glaube, das gehört auch dazu und das macht denen ja auch Spaß. Das ist ein Teil der Kultur und da muss man sich drauf einlassen. Ja. Und dann ist es ja irgendwie auch wieder witzig. Aber ja, weniger witzig war halt dann, waren die jungen Damen, die ihre Henna-Kunstwerke an den Mann oder an die Frau oder an die Hand Frau bringen wollten.
Ja, genau.
Und das war tatsächlich so ein bisschen auch sehr lästig eigentlich. Ne?
Ja, da gehst du da so lang und sagst nein, danke. Und dann hast du aber schwuppdiwupp, obwohl du, fand ich, relativ deutlich nein gesagt hast, hast du plötzlich so ein im Vorbeigehen so ein Henna-Tattoo auf der Hand und sollst dafür natürlich auch zahlen, aber willst es eigentlich gar nicht haben und es gefällt dir auch gar nicht und weiß ich auch nicht, wie man dem am besten entkommt. Vielleicht muss man da einfach durch, keine Ahnung.
Ja, aber wie gesagt, es gehört halt dazu und es macht das Ganze ja auch aus, dass man halt eben einfach diesen Platz so in sich aufsaugt und das erlebt. Ne? Und ja, man kann sich aber auch wieder einfach nur hinsetzen in die Cafés, dann kommen diese Eselkarren vorbei, man guckt sich dieses Treiben an, man guckt sie sich von oben an, man genießt den Avocadosaft, das ist doch wunderbar und macht richtig Spaß. Und dann braucht man eigentlich auch gar nicht so viel mehr. Ne? Was du auch eben sagtest, wir mussten jetzt gar nicht so die Moscheen oder diese berühmten Gebäude angucken. Wir haben es einfach so ein bisschen treiben lassen.
Das ist bestimmt auch interessant, aber es hängt ja auch davon ab, welche Jahreszeit gerade ist, wie heiß es ist und wie alt eure Kinder sind. Ne? Also mit in dem jetzigen Alter könnte man vielleicht nochmal andere Sachen machen. Aber sowas genau richtig, um da auch so als erster Ort unserer Rundreise so einzutauchen in das Leben. Und abends auf dem Jemaa el-Fnah gibt's, wie gesagt, auch diese Küchen, die dann aus dem Nichts plötzlich entstehen und alle sitzen da und schwatzen und essen und es ist ein Riesentreiben, Gelächter und da haben wir uns, weil wir gerade erst angekommen waren, noch nicht so richtig getraut, uns da mit in das Leben zu werfen, sondern sind erstmal so ein bisschen vorsichtig lieber in so ein Restaurant gegangen. Mhm. Ich glaube, mittlerweile würde ich das auch anders machen oder wenn man schon länger da wäre, würde ich mich einfach dazusetzen. Ich glaube, kann man auch nichts falsch machen.
Ja, ist eigentlich eine total nette Atmosphäre, weil es dampft halt überall, dann bauen die halt abends so Tische und Stühle auf, ne, und dann erwacht quasi dieser Ort mal zu einem ganz neuen Leben. Ne, und dann ist halt unheimlich, lebendig, es wird gekocht, gegessen, gelacht. Das ist irgendwie schon ganz cool. Und auch einfach da lang zu gehen. Auch das Licht ist so ganz besonders, weil zwischen diesem ganzen Dampf und so, also völlig irre. Und das ist schon sehr reizvoll. Wie gesagt, das ist halt so ein Stück der Kultur, dass halt diese Straßenhändler sind. Da gibt's ja auch irgendwie tatsächlich hier diese Schlangenbeschwörer, die dann auf ihren Flöten pfeifen. Und es ist halt permanent, hörst du diese Flöten. Ne? Mhm. Und dieser Sound auch an sich von diesem Platz, der ist halt völlig irre. Ja. Und wie gesagt, wenn du von oben drauf guckst, ist es wie so ein Wimmelbild. Du siehst halt wie Touristen, die Fotos machen. Du hast auch ein bisschen Schadenfreude, wenn du siehst, ach guck mal, da kommt gerade so eine Touristengruppe und da ist der Schlangenbeschwörer und schwuppdiwupp hat der eine schon die Schlange um den Hals und dann geht die Diskussion los. Man sitzt oben auf der Terrasse und sagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist irgendwie ganz irre. Und was ich noch super in Erinnerung habe, sind diese Wagen, die Orangensaft verkaufen. Ne?
Oh ja, weißt die gibt es überall.
Das war dann ja, werden frische Orangen gepresst, dann kriegst du so ein Glas Orangensaft und die haben damals
20 Cent oder
ja,
so, ne?
Vier Dier haben, das waren damals 40 Cent ja. Und dann hast du so einen super frischen Orangensaft und der war auch immer so heiß gekühlt.
Ja.
Und das war so eine nette Erfrischung, wenn du dann bei diesen doch recht warmen Temperaturen da unterwegs warst und dir mal so einen Orangensaft gezogen hast, ja, ne?
Und unsere Jungs haben sich übrigens auch schnell akklimatisiert. Also wir haben ja eben gesagt, am Anfang waren die so ein bisschen skeptisch oder war denen das alles so ein bisschen too much. Und irgendwann sind sie dann aber auch mutiger geworden und sind mit uns mit eingetaucht. Und ja, wir hatten eine tolle Zeit in Marokko. Wir waren insgesamt 2 Wochen dort. In Marrakesch waren wir 2 Tage zu Beginn der Reise. Und dann sind wir weitergezogen. Aber darüber wollen wir euch in einer gesonderten Folge berichten, wo wir überall waren, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben und wo unsere Reise genau hinging.
Also du deutest es ja schon an, denn als wir abgereist sind, sind wir wieder zu unserem Wagengang. Er stand da
noch. Er war noch da, richtig.
Wir sind aber diesmal selber zu Fuß gegangen, ohne einen Mann mit Handkarren zu.
Wir haben es sogar gefunden.
Und dann sind wir von da aus losgefahren, über den Hohen Atlas das Land zu erkunden. Und ja, darüber berichten wir in der nächsten Episode. Ihr könnt aber gerne auf unserem Blog einmal nachschauen, www.travelisto.net, in dem Bereich Marokko. Da findet ihr auch, ich finde, ganz schöne Bilder aus Marrakesch, ne, aus der Medina, aber auch vom Gemma El Fnah. Da kriegt man einen sehr schönen Eindruck, wie es damals so war. Und ja, dann freuen wir uns auf unsere Rundreise durch Marokko in der nächsten Episode. Danke für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.